Ich hoffe, euch geht's gut. Ist das so?
Ja? Sehr schön. Bei so einem Tag sollte das so sein. Ich will einsteigen in unsere Predigtreihe. Heute ist Abschluss von der Predigtreihe, die wir im Mai hatten. Gebet, das Großes bewirkt. Mit einer kleinen Geschichte. Missionar in Afrika war eines Tages in der Savanne unterwegs und plötzlich merkt er, wie ein brüllender, hungriger Löwe die Verfolgung aufnimmt. Und naja, was soll er anderes machen? Er nimmt seine Sandalen in die Hand sozusagen, die Beine in die Hand und läuft, was das Zeug hält. Und er merkt, das Raubtier ist direkt hinter ihm, heißer Atem in seinem Nacken. Er weiß nicht, was er tun soll. Er rennt. Und in seiner ganzen Verzweiflung, während er so rennt, betet er: Herr, bitte, bitte mach, dass dieser Löwe zu einem Christen wird. Innerhalb von Sekunden bemerkt der Mann, dass der Löwe aufgehört hat, hinter ihm herzulaufen. Er hält an, dreht sich um und er sieht den Löwen irgendwo in der Savanne kniend und seine Lippen bewegen. Und der Missionar denkt sich: Ach, wie cool, danke Jesus für diese Gebetserhörung, für diese spontane Gebetserhörung. Und mit großer Erleichterung geht er auf den Löwen zu und will ihn als neuen Bruder im Herrn begrüßen. Und als er in die Nähe vom Löwen gekommen ist, hört er ihn beten: Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Ich finde, meine Gebete sind manchmal dem Gebet des Löwen sehr ähnlich. Ich weiß nicht, ob du das auch so nachvollziehen kannst, aber ich bete sehr häufig natürlich jetzt nicht exakt diese Worte, aber so sinngemäß auch: Herr, sei du mein Gast. Und das heißt: Komm bitte vorbei, hilf mir. Aber dann als guter Gast weißt du auch, wann du dich wieder verabschiedest und wieder gehen kannst, bis ich dich halt wieder einlade. Du wohnst hier nicht. Oder: Segne, was du mir bescheret hast, ist so eins der häufigsten Gebete, was in meiner Übersetzung dann so viel heißt wie: Herr, du siehst, was auf meiner Agenda steht und ich würde dich bitten, dass du das segnest. Also, ich weiß nicht, ob du das auch nachvollziehen kannst, aber das ist sehr häufig, wie meine Gebete aussehen, wie ich oft bete. Du kannst gern kommen, wenn ich dich brauche, Jesus. Natürlich mache ich das alles nicht so bewusst und ich formuliere das auch anders, aber oft ist die Haltung so: Komm bitte, hilf mir, du kannst gerne irgendwie dabei sein, wenn ich dich einlade, aber dann habe ich auch wieder Lust, meine eigenen Wege zu gehen. Und bitte, hier steht so viel auf meiner Agenda, ich habe mir so viel vorgenommen und ich brauche unbedingt deinen Segen. Unsere aktuelle Predigtreihe, habe ich eben schon gesagt, Gebet, das Großes bewirkt. Da haben wir ja schon ein bisschen reingeguckt, was sind denn da für Kriterien oder was nennt Jesus denn für solche Gebete? Und wir haben gesehen, dass das andere Gebete sind als die des Löwen oder eben als meine Gebete. Da gibt es ein paar andere Voraussetzungen. Beim Beten ist es aber nicht so, und ich denke, das haben wir auch schon mitbekommen, dass es irgendwie um magische Worte geht. Also Gebet ist nicht irgendwie so eine Art magisches Bimbamborium, wo ich darauf achten muss, wie ich es betone oder in welcher Reihenfolge ich sage oder in welcher Sprache ich sage. Es geht auch nicht in erster Linie um irgendeine Gebetshaltung, stehend, kniend, liegend, keine Ahnung was noch. Das ist auch nicht der Punkt. Und es geht auch nicht darum, ob ich es an einem bestimmten Ort sage. Also ob jetzt meine Gebete, wenn ich sie hier sage, irgendwie vollmächtiger sind, als wenn ich sie bei mir in der Küche oder im Waschkeller oder sonst wo sage. Und wir müssen uns auch nicht in irgendeine Richtung ausrichten, wenn wir beten, also nach Osten oder sonst wohin. Das ist alles nicht entscheidend für das Gebet. Beim Gebet, das Großes bewirkt, geht es zuallererst um mein Herz. Darum geht's im Kern. Es geht um mein Herz. Und Jesus nennt in den Evangelien im Speziellen einige Merkmale für Gebet oder für Gebete, die Großes bewirken. Ein paar davon haben wir uns in den letzten Predigten angeschaut. Manuel hat sozusagen den Kickoff gemacht mit dieser Aussage, die Jesus macht, dass wir die Gewissheit haben dürfen, dass Gott unser liebender Vater ist, der es vollkommen gut mit uns meint. Und Manuel hat auch deutlich gemacht, und ich denke, das weiß jeder von uns, das fällt uns oft nicht so leicht, diese Gewissheit zu haben oder zu behalten, insbesondere dann, wenn die Dinge anders laufen, als wir uns das eigentlich gedacht haben. Aber das ist gerade ein Merkmal vom Gebet, das Großes bewirkt, dass ich trotz allem daran festhalte, dass Gott mein guter Vater ist und es vollkommen gut mit mir meint. Und manchmal ist es wirklich nicht viel mehr als ich halte dran fest. Aber das ist ein Merkmal. Und weil das so ist, weil Gott unser guter Vater ist, zu dem wir immer und immer und immer und immer wieder kommen dürfen und nicht nur dürfen, sondern er wünscht sich das sogar, zu dem wir kommen sollen. Deshalb bete ich oder beten wir beharrlich, also dauernd dranbleiben und einmütig. Das sind zwei weitere Merkmale, die Tobi angerissen hat in seiner letzten Predigt, dass wir dranbleiben im Gebet. Wenn uns die Dinge wichtig sind, dann sagen wir es nicht einmal kurz, zack, und dann haben wir es wieder vergessen, sondern wir bleiben dran. Wir kommen immer wieder damit zu Gott und wir suchen die Einheit mit anderen. Wir behalten das nicht nur für uns, sondern uns sind die Sachen so wichtig, dass wir sie teilen. Vielleicht mit unserem Ehepartner, vielleicht mit einem guten Freund oder einer Freundin, vielleicht auch in der ganzen Gemeinde. Heute soll es um ein weiteres Merkmal gehen, um den Senfkornglauben. Und hier vorne ist ein kleines Bild von Senfkörnern, was ich gefunden habe. Genau, es geht heute um den Senfkornglauben. Und dazu möchte ich uns einen kurzen Bibeltext lesen, wenn du eine Bibel dabei hast. Das ist immer gut. Dann kannst du aufschlagen, Lukas 17, die Verse 5 bis 6 lese ich. Könnt ihr aber auch im Programmheft mitlesen oder auch hier vorne. Und zwar wird dort berichtet, dass die Jünger von Jesus, also die Freunde, die engen Freunde von Jesus, oder hier heißt die Apostel, Jesus eine Bitte gestellt haben. Und zwar haben sie ihn gebeten und sagten, gib uns doch mehr Glauben. Und der Herr antwortete, selbst wenn euer Glaube nur so groß wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum hier sagen, heb dich samt deinen Wurzeln aus der Erde und verpflanze dich ins Meer. Und er würde euch gehorchen. Also, wenn ihr Glauben hättet, nur so groß wie ein Senfkorn, also wie das, was wir da eben gesehen haben, eins davon, könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, da stand offensichtlich da gerade so ein Maulbeerbaum vor Ihnen, als er das gesagt hat, heb dich samt deinen Wurzeln aus der Erde und verpflanz dich ins Meer. Es war jetzt nicht typisch für die damaligen Verhältnisse, dass das passierte, eigentlich eher völlig untypisch, sowas gab es eigentlich gar nicht. Und Jesus macht hier deutlich, okay, sowas, eigentlich Unmögliches, kann passieren, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn. Ich habe mich gefragt, wie kommen die Jünger auf die Idee, Jesus um diese Bitte zu bitten? Also gib uns mehr Glauben oder man könnte auch sagen, stärke uns den Glauben oder vermehre unseren Glauben. Also nicht schenk uns überhaupt Glauben, sondern das, was irgendwie da ist, mach's stärker, vermehre's. Und wir erfahren das hier bei Lukas in diesem Kontext nicht so genau, warum die jetzt diese Bitte äußern, aber es deutet nichts darauf hin, dass das irgendeine schlechte Bitte gewesen wäre. Also dass hier, also sowas darf man nicht bitten, das geht ja gar nicht, das müsstet ihr eigentlich, das müsste selbstverständlich sein. Nein, sondern Jesus akzeptiert das. Warum sollte auch Jesus etwas gegen diese Bitte haben? Wie oft macht er deutlich, wie wichtig Glaube ist in der Beziehung, dieses Vertrauen auf ihn, auf Gott, das sagt er immer wieder. Allerdings, und ich weiß nicht, wie ihr diese Antwort von Jesus lest, gibt es zwei Arten, die Antwort von Jesus zu verstehen. Mir ist das aufgefallen, als ich mich damit beschäftigt habe. Die erste Möglichkeit, diese Antwort, die Jesus hier gibt, zu verstehen, und ich habe das ehrlich gesagt lange, lange so verstanden, ist in einer vorwurfsvollen Art. Dann würde Jesus ungefähr so auf die Bitte der Jünger antworten, meine Güte, ihr redet von Stärke unserem Glauben. Schaut euch doch mal euren Glauben an. Wenn der wenigstens so groß wäre wie ein Senfkorn, was nebenbei bemerkt ein super kleines Samenkorn ist, sodass man es kaum sehen kann, ja, dann könnte ich was mit euch anfangen. Dann wären Sachen möglich, die eigentlich nicht möglich zu sein scheinen. Aber so, euer Glaube ist ja quasi nicht vorhanden. So wird das nie was. Das ist eine Möglichkeit, die Antwort von Jesus zu lesen. Die Problematik bei dieser Verständnisart ist, dass Jesus damit wohl kaum der Bitte seiner Jünger entsprochen hätte, sondern mit der Antwort hätte er wahrscheinlich nicht ihren Glauben gestärkt, sondern eher vernichtet. Es gibt eine zweite Möglichkeit, und das ist die hoffnungsvolle Art. Und dann würde Jesus ungefähr Folgendes sagen. Hey Leute, schaut euch mal das Senfkorn an. Das ist so mini-klein, dass es fast nicht zu erkennen ist. Um große Dinge, ja geradezu unmögliche Dinge im Reich Gottes zu vollbringen, müsst ihr nicht die großen Glaubenshelden sein und säckeweise Glauben vorweisen können. Nein, so wenig Glauben, verschwindend gering wie ein Senfkorn, reicht aus, um Unmögliches möglich zu machen. Vertraut mir einfach, und selbst ein tief verwurzelter Baum wäre auf euer Wort hin in der Lage, sich auszureißen und ins Meer zu verpflanzen. Das ist die andere Art, wie man es verstehen kann. Und ich glaube, Jesus meint es in der zweiten Art. Ich glaube nicht in der ersten. Und ehrlich gesagt, diese Variante, diese zweite, das ist irgendwie viel mehr meine. Damit kann ich was anfangen. Mit Senfkorn-Glaube, also die Mini-Version von Glauben. Das ist meine Liga. In der Liga spiele ich. Ich spiele nicht in der Bundesliga mit irgendwie großem Glauben, säckeweise Glauben oder wie auch immer, sondern Senfkorn-Glaube. Das ist meine Kategorie. Damit kann ich was anfangen. Mini, man kann ihn kaum erkennen. Und vielleicht geht es dir genauso, vielleicht ging es auch den Jüngern genauso. Und was Jesus ihnen hier zeigen will, ist, dass schon ganz wenig Vertrauen ausreicht, um Großes zu bewirken. Ganz wenig Vertrauen reicht aus, um Großes zu bewirken. Naja, sagst du dir jetzt vielleicht, wenn der das da vorne sagt, der ist ja Pastor, der muss das ja wissen, klingt nicht schlecht, da kann ich mitmischen oder ich versuch's zumindest mal, das bisschen Glaube kriege ich auch noch hin. Also, legen wir mal los. Du Haus, verpflanz dich nach Fahrland. Hat nicht funktioniert. Na gut, vielleicht soll ich den Baum nehmen, hat Jesus ja auch erwähnt. Du Baum, verpflanz dich nach, keine Ahnung, Waldstadt 2. Funktioniert auch nicht. Ist das, was Jesus seinen Jüngern hier sagen will, über den Glauben, über den Senfkorn-Glauben, das, was ich jetzt gerade versucht habe? Oder ist dieser Glaube so eine Art, ich sag jetzt mal, Zaubertrank wie bei Asterix und Obelix, und wenn wir den trinken, dann können wir die Römer verhauen, die Bäume ausreißen und Wildschweine fangen? Ist das das? Ist das, was Jesus sagen will, diesen Glauben, den brauchen wir, den kriegen wir? Ich glaube nicht. Aber was ist es dann? Wie sieht denn so ein Senfkorn-Glaube in Aktion aus? Wie äußert er sich? Und dazu möchte ich uns eine weitere Begebenheit aus dem Lukas-Evangelium vorlesen. Findet ihr auch im Programmblatt und natürlich in den Bibeln. Lukas 7, die Verse 1 bis 10. Und das ist eine ziemlich spannende Geschichte. Da heißt es: Das Volk hörte allem zu, was Jesus sagte. Als er seine Rede beendet hatte, ging er nach Kapharnaum. Der Hauptmann einer dort stationierten Einheit hatte einen Diener, den er sehr schätzte. Dieser war schwer krank und lag im Sterben. Als der Hauptmann von Jesus hörte, schickte er einige Älteste der jüdischen Gemeinde zu ihm. Sie sollten ihn bitten, zu kommen und seinem Diener das Leben zu retten. Die Männer gingen zu Jesus und baten ihn inständig, mit ihnen zu kommen. Er ist es wert, dass du ihm diese Bitte erfüllst, sagten sie. Er liebt unser Volk und hat uns sogar die Synagoge gebaut. Jesus machte sich mit ihnen auf den Weg. Doch als er nicht mehr weit vom Haus des Hauptmanns entfernt war, schickte dieser ihm einige Freunde entgegen und ließ ihm ausrichten: Herr, bemühe dich nicht, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Deshalb hielt ich mich auch nicht für würdig, selbst zu dir zu kommen. Sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Ich bin ja selbst dem Befehl eines anderen unterstellt und habe meinerseits Soldaten unter mir. Wenn ich zu einem von ihnen sage, geh, dann geht er. Und wenn ich zu einem sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu das und das, dann tut er es. Jesus staunte über den Mann, als er das hörte. Er wandte sich um und sagte zu einer Menge, die ihm folgte: Ich versichere euch, solch einen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Als die Männer, die der Hauptmann geschickt hatte, zu ihm zurückkamen, stellten sie fest, dass der Diener wieder gesund war. Ich glaube, bei dem Hauptmann von Kapharnaum kann man Senfkorn-Glaube, vielleicht sogar eine höhere Kategorie, ich weiß es nicht, in Aktion sehen. Aber ich glaube, es war Senfkorn-Glaube. Drei Fragen möchte ich stellen, um diesem Senfkorn-Glauben auf die Spur zu kommen. Das eine ist, wofür bittet eigentlich der Hauptmann? Das zweite ist, mit welcher Haltung bittet er das? Und das dritte ist, was traut er Jesus zu? Also, wofür bittet der Hauptmann? Der Hauptmann einer dort stationierten Einheit hatte einen Diener, den er sehr schätzte. Der war krank und lag im Sterben. Und als er dann von Jesus hörte, schickte er Leute zu Jesus und sagte, kannst du bitte kommen, um meinen Diener wieder gesund zu machen? Und das, was hier heraussticht, finde ich zumindest, der Hauptmann bittet Jesus hier nicht in erster Linie für sich selbst, sondern für seinen Diener, der Jesus nicht mehr selber bitten konnte. Dieser Diener war todkrank. Wir wissen nicht, was genau der hatte, aber auf jeden Fall konnte er Jesus selber nicht mehr bitten. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, okay, der bittet nicht für sich selbst, das klingt schön fromm, aber ein gesunder Diener ist ein besserer Diener, auch für einen Hauptmann. Was will der mit einem todkranken Diener? Also insofern bittet er ja doch für sich selber. Und das stimmt, es wäre möglich, dass der Hauptmann gesagt hat, ach ja, Jesus, weißt du, so ein kranker Diener, und das war vielleicht auch ein besonders guter Diener, es ist eine Arbeitskraft, da geht mir richtig was flöten. Wenn der stirbt oder krank ist, kannst du ihn nicht gesund machen, dass mein Haus wieder besser funktioniert, dass hier mir besser gedient wird. Möglich wäre das, aber ich glaube nicht, dass das sehr wahrscheinlich ist, dass der Hauptmann diese Haltung hatte gegenüber seinem Diener und deswegen Jesus gebeten hat, sondern, also wenn das so gewesen wäre, ich glaube, dann hätten diese jüdische Einheit, die er da, also die Ältesten, die er da schickt, die hätten nicht so positiv von ihm geredet, weil wenn das seine Herzenshaltung wäre, generell gegenüber Menschen, gegenüber Dienern, dann hätte sich diese Haltung auch schon an anderer Stelle gezeigt. Und das hätte man mitgekriegt. Sowas zeigt sich normalerweise. Und dann hätten die Juden nicht so positiv von ihm geredet. Nein, ich glaube, der Hauptmann bittet tatsächlich nicht primär für sich selber, sondern für seinen Diener. Für seinen Diener und sagt, ich kann nichts tun, ich habe keine Möglichkeit, aber ich kenne einen, der alle Möglichkeiten hat oder ich habe ihn kennengelernt, ich habe von ihm gehört und deswegen möchte ich für dich bitten. Warum erwähne ich diesen Punkt? Weil ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt, wenn wir über Gebet nachdenken, das Großes bewirkt. Im Johannesevangelium heißt es, Kapitel 15, Vers 7, da sagt Jesus, wenn ihr, zu seinen Jüngern, in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt, eure Bitte wird erfüllt werden. Offensichtlich ist es wichtig, ob meine Bitten aus einer engen Verbindung mit Jesus heraus entstehen und geäußert werden oder ob sie ohne Jesus nur aus mir herauskommen. Jakobus wird sogar noch deutlicher in seinem Brief, da heißt es, in Kapitel 4 schreibt er an eine Gemeinde, ihr tut alles, um eure Gier zu stillen und steht doch mit leeren Händen da. Ihr seid bereit, über Leichen zu gehen. Ihr seid erfüllt von Neid und Eifersucht. Aber nichts davon bringt euch euren Zielen näher. Ihr streitet und kämpft und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt, weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. Und selbst wenn ihr euch an ihn wendet, werden eure Bitten nicht erhört, weil ihr in verwerflicher Absicht bittet. Das Erbetene soll dazu beitragen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Ist das, worum ich bitte, mit dem Willen Gottes konform? Das ist so eine ganz generelle Frage, aber eine ganz wichtige Frage. Gott wird nicht irgendwas erfüllen, was überhaupt nicht seinem Willen entspricht. Oder man könnte es auch anders sagen, ist das, wofür du bittest, in Jesu Sinn? Entstehen deine Bitten aus einer gelebten Beziehung mit Jesus oder bloß aus den Wünschen und Sehnsüchten deines Herzens? Dient das, was du von Gott erbittest, zur Befriedigung deiner Wünsche und Sehnsüchte oder sind es Gottes Anliegen? Heißt das, dass meine Wünsche und Sehnsüchte nicht automatisch die Anliegen Gottes sein können? Nein. Heißt das, dass ich nicht mehr für meine Wünsche und Anliegen bitten soll? Nein, jederzeit und immer. Aber Gott wird nicht Diener und Förderer der Sünde in meinem Leben werden. Heißt das, ich muss jetzt immer erst meine Motive genau checken, bevor ich Gott um etwas bitte? Nein, heißt es nicht. Aber ich bin dafür offen, dass Gott mir die Motive meines Herzens aufzeigt, ich Buße tun muss und er sie verändert, wenn ich ihn bitte und bete. Und heißt das, dass ich Gott das Ergebnis meiner Bitten komplett überlasse und bereit bin, das aus seiner Hand zu nehmen, was er mir gibt? Ja, warum? weil er es vollkommen gut mit mir meint, auch wenn ich das in dem Moment komplett anders sehe. Es geht nicht darum, dass wir vorher darauf warten, bevor wir ihn bitten, dass alles perfekt ist und wir genau wissen, das entspricht seinem Willen. Das können wir oft überhaupt nicht. Aber wir gehen in die Bitten mit dieser Offenheit rein, dass in dem Beten, indem wir Gott das bringen, er uns auch zeigt, was in unserem Herzen ist. Und uns zeigt, ist das in seinem Willen. Und letztlich, glaube ich, wenn wir in enger Verbindung mit Jesus unterwegs sind, werden viele, viele Anliegen, die uns wichtig werden, aus genau dieser gelebten engen Verbindung mit Jesus herauskommen, weil wir in dieser Beziehung mit ihm unterwegs sind. Also der Hauptmann bittet nicht für die Aufrechterhaltung seines Wohlstandes, sondern er bittet für seinen Diener. Und das war ein Anliegen, damit konnte Jesus sich eins zu eins identifizieren. Das zweite ist, die zweite Frage, in welcher Haltung bittet er? Und das lesen wir an manchen Punkten. Er schickt ja erst diese jüdische Delegation dahin und dann hinterher, als Jesus sich tatsächlich auf den Weg macht, schickt er nochmal andere Leute ihm entgegen und sagt, hey, komm nicht in mein Haus, ich bin's nicht wert, ich bin nicht würdig. Und wenn man die Geschichte am Anfang liest, wo er diese jüdische Delegation schickt, da könnte man ja denken, der hatte einfach keinen Bock, selber zu gehen. Der war halt Hauptmann, der wusste, warum soll ich mich da hingeben? Das ist jetzt so eine Nebensächlichkeit, da kann sich halt wer anders drum kümmern. Delegation ist das Zauberwort. Ja? Ich kann mich nicht um alles kümmern, also geht ihr mal und bittet Jesus darum. Aber wenn wir hier weiterlesen, dann merken wir, das ist nicht der Grund. Der hatte nicht keinen Bock, zu Jesus zu gehen oder so, sondern er hielt sich nicht für würdig genug, um selber zu Jesus zu gehen, als wahrscheinlich römischer oder heidnischer Hauptmann zu Jesus, dem Rabbi, von dem er so viel gehört hatte, von dem er so viel erwartete. Und er hielt sich auch nicht für würdig, dass Jesus sich auf den Weg machte, um zu ihm in sein Haus zu kommen. Und vielleicht denkst du jetzt so, was ist denn das für ein krankes Selbstbewusstsein bei dem Typen? Der scheint ja irgendwie voll die Minderwertigkeitskomplex zu haben. Wieso fühlt er sich nicht würdig? Oder wenn man das auf uns anwendet, erwartet Gott jetzt etwa, dass ich zu ihm angekrochen komme? Ich bin nicht würdig, ich bin nicht würdig. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass der Hauptmann, der Chef über viele Soldaten war und dazu noch ein reicher Mann, der hat die Synagoge den Leuten da erbaut, dass der irgendwie Minderwertigkeitskomplexe gehabt hat. Ich glaube auch gar nicht, dass es hier um mangelndes Selbstbewusstsein geht oder sowas. Nein, ich glaube, dass der Hauptmann ein geistliches Prinzip verstanden hatte. Wenn wir anfangen, Jesus mehr zu begreifen, mehr zu erkennen, wer er wirklich ist, nämlich der heilige und allmächtige Gott, und wenn wir uns dann in keiner Weise unwürdig fühlen, in seine Gegenwart zu kommen, angesichts unserer Sünde und Rebellion ihm gegenüber, dann vermute ich, haben wir entweder nicht wirklich verstanden, wer wir sind, oder wer Jesus ist. Jesus sagt, bei Gott gilt folgendes Prinzip. Wer sich selbst erhöht, der soll erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der soll erhöht werden. Und das ist die Frage an mich, an uns, in welcher Herzenshaltung betest du? In welcher Haltung kommst du zu Gott? Stell dir vor, du bist bei diesem superschönen Wetter mit einem Boot auf der Havel unterwegs. Mit dem Motorboot, bist da schön am Cruisen und plötzlich fällt dein Motor aus. So, jetzt hast du da eine lange Ankerleine mit ein bisschen Anker dran und du musst irgendwie wieder an Land kommen. Kannst dich natürlich in dieses Schilf treiben lassen, ist aber blöd und Ruder hast du nicht, du hast nur diese Ankerleine. Und jetzt machst du das, was ein guter Cowboy tut, du wirfst diese Ankerleine ans Land, verhakst dich da tatsächlich irgendwo am Land und ziehst. Jetzt ist die Frage, was tust du? Ziehst du das Land zu dir oder ziehst du dich an Land? Bei mir ist es oft so, dass ich beim Beten, im Bild gesprochen, meine Ankerleine zu Gott auswerfe und sehr oft meine ich tatsächlich, dass ich ihn zu mir ziehen könnte. Und deshalb ist manchmal Beten bei mir vor allen Dingen eines, gar nicht die großen Bitten zu äußern, gar nicht das große Reden, sondern wieder neu in der Gegenwart Gottes mir bewusst machen, dass nicht ich Gott zu mir ziehe, sondern ich zu ihm gezogen werden muss. Das ist manchmal alles beim Beten. Und es ist so wichtig. Denn das zu erkennen, dass nicht ich Gott zu mir ziehe, dass nicht er meinen Bitten entsprechen muss, dass nicht er derjenige, der Wunschgehilfe ist oder sonstiges, sondern dass ich das Bedürfnis habe, zu ihm gezogen zu werden, das ist Demut. Das zu erkennen und voll zu bejahen. Und das hat der Hauptmann hier und er drückt es in seiner damals kulturellen Art und Weise aus und sagt, hey Jesus, ich bin es nicht würdig, dass du in mein Haus kommst. Die dritte Frage ist, was traut er Jesus zu? Was lässt der Hauptmann Jesus ausrichten? Ich finde das so starke Worte. Er lässt ihm ausrichten, pass auf, sprich nur ein Wort, also Wort im Sinne, wie Niki es hier vorne gesagt hat, ja, also eine Aussage, nicht nur ein Wort, sondern eine Aussage und mein Diener wird gesund. Oder anders gesagt, was traut der Hauptmann Jesus zu? Alles. Er traut Jesus alles zu. Du hast die Macht. Und der Hauptmann begründet das ja auch, dass er so sagt. Er sagt, eine Ansage von dir, Jesus, reicht aus und es wird geschehen. Ich weiß, wie das läuft, wenn man Autorität und Macht hat. Bei mir läuft das ganz genauso. Ich sage etwas und mein Diener tut es. Wie viel mehr bei dir, Jesus? Ich habe mich gefragt, wie bete ich eigentlich? Bete ich eigentlich in diesem Sinne, Herr, sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund? Oder ich habe es für mich sogar ein bisschen umformuliert, weil das oftmals viel mehr das ist, was ich brauche. Herr, sprich nur ein Wort und dein Diener wird gesund. Bin ich mir in meinen Gebeten sicher? Ein Wort von Jesus und es geschieht. Ich finde, hier wird so deutlich, wie das mit dem Glauben zu verstehen ist. Nicht ich bin es, durch dessen großen Glauben die Sachen passieren. Der Glaube ist nicht der Magic Key, den ich anwenden kann und dann passiert es. Es ist und bleibt die Macht Gottes, die vollbringt, worum ich ihn bitte. Und meine Haltung ist so wie bei dem Hauptmann schlicht die: Du Gott kannst es, ich nicht. Ich will es und bitte dich darum. Und wenn du es auch willst, dann geschieht es. Danke. So schlicht, so einfach. Du Gott kannst es, ich nicht. Ich will es und ich bitte dich darum. Und wenn du es auch willst, dann geschieht es. Danke. Ich merke aber, dass ich oft anders bete. Vielleicht kennst du das auch. Meine Gebete sind nämlich oft Konjunktivgebete, also in der Möglichkeitsform. Jesus, wenn du ein Wort sprächest, dann würde mein Diener gesund. Grundsätzlich bin ich der Ansicht, dass du es könntest, aber ob du es wollen würdest, weiß ich nicht. Das lässt sich wahrscheinlich schwierig übersetzen, aber im Deutschen haben wir die Möglichkeit. Solche Gebete lassen mir letztlich alle Optionen offen. Vielleicht formuliere ich meine Gebete auch oft als Schutz, weil ich befürchte, von Gott enttäuscht zu werden. Aber im Kern sind es nichts anderes als zweifelnde Gebete. Im Konjunktiv zu beten ist einfach Mist. Würde, könnte, sollte, hätte, müsste. Ich habe mir zumindest vorgenommen, da mehr drauf zu achten und nicht im Konjunktiv zu beten. Und nicht diese 1000 Escape Rooms quasi offen zu lassen, diese Türen, durch die ich dann entfliehen könnte, sondern Gott wirklich zu bitten in dem Bewusstsein, wenn er es will, tut er es. Und wenn er es nicht will, entspricht das seinem vollkommen guten Willen und auch wenn ich das komplett anders sehe und nicht verstehe, will ich es akzeptieren. Nein, ich möchte, dass das mein Glaube ist. Sprich nur ein Wort und dein Diener wird gesund. Aber jetzt ist ja die große Frage, und das geht uns vielleicht allen so, was tue ich denn, wenn ich gerade so nicht beten kann? Weil mir die Gewissheit fehlt, dass Gott es gut mit mir meint. Was tue ich, wenn ich nicht so demütig bin, sondern stolz, vielleicht ein bisschen rebellisch oder aufmüpfig? Was ist denn, wenn ich daran zweifle, ob Gott wirklich die Kontrolle über meine Situation hat und ob er wirklich nur ein Wort sprechen muss, damit es geschieht? Die Antwort ist die: Dann schau mit mir auf das Kreuz von Jesus. Du zweifelst, ob es Gott in deinem Leben mit dir gut meint und machst vielleicht auch gerade eine schwere Zeit durch oder fühlst dich benachteiligt. Dann schau aufs Kreuz. Und was siehst du da? Was könnte Gott mehr tun als sein Kostbarstes, sein Allerliebstes, seinen einzigen Sohn für dich herzugeben, damit du für immer bei ihm sein kannst und seine Güte, seinen Segen für alle Ewigkeit erfährst? Meinst du wirklich, dass deine momentanen Schwierigkeiten im Hinblick auf die Ewigkeit ins Gewicht fallen? Und meinst du wirklich, dass Gott sein Liebstes für dich gegeben hätte, um dir jetzt nicht mehr Gutes zu tun? Vielleicht merkst du, dass du Gott, ich kenne das zumindest in deinen Gebeten, eher so ein bisschen wie so ein Zimmerservice im Hotel behandelst. Bring mir das, mach, dass mein Leben angenehmer und schöner wird. Ach, bitte nimm auch den Müll mit raus und mach das Bett. Nicht demütig, sondern eher so ein bisschen fordernd, stolz, aufmüpfig und vielleicht sogar, ich zahle auch dafür. Auch da, schau auf das Kreuz. Jesus hängt dort am Kreuz, erstickt qualvoll und wird von Gott getrennt. Der, der vollkommen eins mit dem Vater ist. Und jetzt frag dich, gab es denn keinen anderen Weg? Hatte Gott denn nicht einen anderen Weg, um irgendwie damit klarzukommen mit unserer Aufmüpfigkeit, mit unserem Stolz, mit unserer Rebellion, das macht doch jeder. Hätte es einen anderen Weg gegeben, Gott hätte ihn gewählt, definitiv. Aber deine und meine Schuld wiegt so schwer, wir sind so sündig, dass es keinen anderen Weg gegeben hat. Und meinst du, du hättest dieses Liebesopfer verdient oder könntest dafür zahlen? Und ich glaube, wenn wir das erkennen, macht uns das demütig. Vielleicht ist es auch so, dass du an der Macht Gottes zweifelst. Kann er das wirklich? Was er sagt, tut er das? Dann komm mit mir zum Grab von Jesus. Wie sehr haben die Jünger Jesu am Karfreitag gebetet, dass Gott doch ein Wunder tun soll? Ich wette mit euch, die haben alles, was Jesus ihnen bis dato über den Glauben gesagt hat, alles, was sie wussten, haben sie geballt zusammengebracht und haben die dunklen Mächte des Bösen gebunden und ich weiß nicht was und haben gesagt, das darf nicht wahr sein, Gott, das ist nicht dein Wille. Nie im Leben, das kann es nicht sein. Die haben gebetet wie die Weltmeister, mit Sicherheit. Wie sehr haben sie gezweifelt, ob Gott an Karfreitagabend und an Karsamstag nicht die Kontrolle verloren hat. Aber an Ostern, als Jesus auferstanden war, da war klar, es stimmt. Wenn Gott nur ein Wort spricht, dann muss selbst der Tod weichen. Sprich nur ein Wort und es wird geschehen. Der Tod konnte Jesus nicht im Grab halten. Warum? Weil Gott ihn auferweckt hat. Das Kreuz war kein totaler Kontrollverlust Gottes. Der Einzige, der am Kreuz seine Kontrolle über diese Welt verloren hat, war der Teufel mit all seinen Helfershelfern. Gott hat nie die Kontrolle verloren. Und Gott hat auch nicht die Kontrolle verloren über deine Lebenssituation. Und Gott kann. Und auch wenn es gerade in deiner Situation so aussieht, als wäre das überhaupt nicht der Fall, kann ich dir sagen, und zwar ich sage es dir deswegen, weil wir das Beispiel haben von Kreuz und Auferstehung, Gott hat die Kontrolle über dein Leben und über diese Welt. Er hat das bewiesen am Kreuz, in dem Moment, wo eigentlich alle gedacht haben, das war es. Er hat bewiesen, dass er die absolute Kontrolle und Macht hat. Und ich wünsche uns das so sehr, dass wir diese Punkte, dieses Beispiel von dem Hauptmann, diese Punkte, die wir gehört haben, in unser Gebetsleben, in unsere Beziehung zu Gott einfließen lassen. Gott, ich will dir vertrauen, dass du es gut mit mir meinst, auch wenn ich es im Moment nicht so sehen kann. Und eigentlich das, was du mir da gerade servierst, empfinde ich nicht so, als wäre das das vollkommen Gute. Aber weil du besser weißt als ich, was gut ist, will ich dir vertrauen. Und das, was mir zum Anliegen wird in der Beziehung zu dir, ja, das ist vielleicht viel aus mir heraus. Ist okay, kein Problem. Gott kann damit umgehen. Kein Thema. Ich bin einfach offen. Ich bitte dafür wie ein Weltmeister. Ich will dahinter stehen. Ich will beharrlich da drin sein. Ich will mit anderen dafür zusammenbeten. Ich will mich darin eins machen. Mit der ganz großen Offenheit. Herr, wenn du es willst, dann wirst du es tun. Und dann lasst uns diese Haltung haben im Gebet. Du sprichst nur ein Wort, Jesus, und es wird geschehen. Das ist Gebet, das Großes bewirkt. Und ich möchte euch jetzt einladen zu einer kleinen Aktion. Wir nehmen uns da so 2 Minuten für. Vielleicht, Tobi, kannst du die Sachen verteilen. Das wäre cool. Es gibt einen kleinen Briefumschlag. Also wir schenken euch jetzt auch mal was. Nicht nur immer die Kollekte am Ende des Gottesdienstes. In diesem Briefumschlag, also ein Stift und Briefumschlag bräuchtet ihr. Da ist ein Zettel drin und ein Senfkorn oder ein paar Senfkörner. Und das ist eine Idee. Ihr müsst es nicht machen jetzt. Ist keine Verpflichtung, aber eine Einladung. Mal zu überlegen, was ist mein eines Gebetsanliegen, wo ich denke, das ist mir echt wichtig und ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Und das mal zu formulieren und zu sagen, Herr, wenn du das willst, dann wird es geschehen. Und das aufzuschreiben, da reinzustecken, mitzunehmen und es zu bebeten, immer wieder Gott zu bringen. In dieser Offenheit, wie ich es beschrieben habe. Und das Senfkorn oder die Senfkörner sollen euch einfach daran erinnern, ihr braucht nicht säckeweise Glauben, sondern ein ganz, 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 ganz bisschen. Und das reicht. Und nachdem wir uns ein bisschen Zeit dafür genommen haben, wir können ein bisschen Musik einspielen dabei, singen wir und wollen Gott loben.